Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen. Der Schriftsteller, Übersetzer und Osteuropa-Experte Martin Pollack ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Mit ihm geht ein begnadeter Geschichtenschreiber.
Also ich glaube, wir sollten uns immer bemühen, alle Geschichten zu erzählen. Nicht? Wir tendieren natürlich dazu, dass man die schlimmen Dinge vergisst, immer das tun wir auch persönlich. Aber ich glaube, auch um der Verständigung willen, also um uns mit dem anderen, dem Nachbarn zu verständigen, mit ihm ins Reine zu kommen, ist es notwendig, dass wir wirklich alle Geschichten erzählen. Sowohl die peinlichen, die schmerzlichen, die unangenehmen Geschichten, dass wir wirklich einfach alles einmal auf den Tisch legen und über alles sprechen.
Das war Martin Pollacks Wunsch und über sein Werk sprechen wir heute bei Fazit. Außerdem gibt es pünktlich zur Amtseinführung von Donald Trump am Montag eine neue Doku in der ARD-Mediathek zu sehen. In Schicksalsjahre eines Präsidenten wird gefragt, wie Trump vom Immobilienmogul und Reality-Star zum Präsidenten aufsteigen konnte. Dann schauen wir nach Leipzig ins Grassi-Museum für Völkerkunde. Dort eröffnet ein neuer Ausstellungsteil zum Thema Schutz. Und in der Kunstwelt bleiben wir mit dem Talking Objects Archive, einem neuen Archiv zu dekolonisiertem Wissen. Und ins Theater geht's dann auch noch. In Oberhausen steht heute Casimira, die Theaterfassung des gleichnamigen Romans von Svenja Leiber, auf dem Spielplan. Der österreichische Schriftsteller Martin Pollack ist im Alter von 80 Jahren gestorben. 1944 wurde er in Bad Hall geboren. Er hat viele Jahre als Spiegelkorrespondent in Mittel- und Osteuropa gearbeitet, als Übersetzer, als Kulturvermittler und als Schriftsteller. Für sein Werk wurde er unter anderem 2011 mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichnet. Und über den Schriftsteller habe ich kurz vor der Sendung mit dem Historiker und Publizisten Karl Schlögel gesprochen. Guten Abend.
Guten Abend.
Ihre erste Begegnung mit Martin Pollack war sozusagen virtueller Art. Sie kannten seine Bücher schon, bevor Sie ihn persönlich kennengelernt haben. Was hat Sie an seinen Geschichten so fasziniert?
Das große Buch, mit dem ich bekannt wurde, das ist ein Galizienbuch, das ist 1984 erschienen. Und das war ja so etwas wie eine große Eröffnung auf eine Landschaft, die jedenfalls im westlichen Europa vollständig vergessen war. Und ich habe mich ja in dieser Zeit auch auf den Weg gemacht. Und wir haben uns dann verschiedentlich immer wieder an den Orten, die er auch schon beschrieben hatte, getroffen. In Krakau, in Lemberg, in Budapest und anderen Orten. Und ich glaube, es ging nicht nur mir so, sondern für eine ganze Gruppe von Schriftstellern, Journalisten, die vor der Wende in dieser Gegend unterwegs waren, war es eine Pionierarbeit, die einfach den Blick öffnete auf eine vergessene Landschaft.
Was haben Sie dann bei den Begegnungen mit Ihnen an ihm auch als Persönlichkeit und als Austauschpartner geschätzt?
Naja, das war diese Ernsthaftigkeit und auch die Gründlichkeit, mit der er seine Recherchen gemacht hat, auch, wie soll man das nennen, Menschenfreundlichkeit und Zugewandtheit. Als die Nachricht kam, war ich ziemlich getroffen, weil es ja nicht nur ein Kollege war, mit dem man sich auf Konferenzen besprochen hat, sondern man hatte viel miteinander zu tun, wenn man unterwegs gewesen ist.
Ja, Martin Pollack hinterlässt ein umfangreiches Werk, literarische Reportagen, Essays, große Erzählungen, Übersetzungen. Und es gibt eben auch inhaltliche Themen, die sich durchziehen. Als Pollack 2011 den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommen hat, da hat er ein Interview gegeben und wurde darauf angesprochen, ob Europa auf einem guten Kurs sei oder ob sich die Ideen von Europa und die damit einhergehenden Hoffnungen immer weiter von der Realität entfernen würden. Und da hören wir ganz kurz rein.
Also ich betrachte das mit gemischten Gefühlen. Auf der einen Seite, glaube ich, ist es schon gut, die Richtung, die Europa hier eingeschlagen hat. Auf der anderen Seite, was mich daran stört, ist, dass doch die Wirtschaft und Politik so ein großes Übergewicht haben, dass wir irgendwo auch die geistigen Werte vergessen, dass ja Europa nicht nur ein Wirtschaftsraum ist, sondern dass es auch ein ein wichtiges Gebiet ist, wo gemeinsam gedacht wird, gemeinsam geschrieben wird, gemeinsam gelesen wird. Also dass es uns zum Beispiel nicht besonders zu stören scheint, dass wichtige Gebiete, und da spreche ich zum Beispiel von einem großen, wunderbaren Land wie die Ukraine, dass man die da draußen lässt, wirklich draußen vor der Tür, um dieses Klischee zu gebrauchen. Und also ich finde, dass diese Tendenzen in Europa eigentlich zunehmen, also dass da verschiedene Richtungen eingeschlagen werden. Und das ist doch ein bisschen bedenklich.
Polak spielt in diesem Zuge die gemeinsamen geistigen Werte an. Herr Schlögel, inwiefern war das eines seiner großen Lebensthemen, eben das Wissen über diese Gemeinsamkeiten, insbesondere auch in Mitteleuropa, in den Fokus der gesellschaftlichen Wahrnehmung zu rücken?
Na, er hat ja eine Gegend und eine Weltgegend beschrieben, die untergegangen ist im 20. Jahrhundert. Aber er hat sie vergegenwärtigt, nicht in einem nostalgischen Sinn, sondern eines oder sogar zwei seiner Bücher sind ja überschrieben mit dem Titel Kontaminierte Landschaft oder Topografien der Gewalt. Also er hatte keinen nostalgischen Blick darauf, sondern den Blick auf einen ungeheuren Verlust. Und ich meine, er gehörte eigentlich zu den Leuten, die ganz früh bestimmte Tendenzen erkannt haben. Und natürlich, wenn man heute guckt, es gibt ja eine sozusagen neue mitteleuropäische Formation, wenn man auf Leute wie Orban, Fico und Kickl guckt. Das konnte man sich wahrscheinlich vor 30 oder 40 Jahren nicht vorstellen, als eher die Entdeckung eigentlich einer großen Gegend in Gang gekommen ist.
Er kam ja ursprünglich aus dem Journalismus, hat lange beim Spiegel als Auslandskorrespondent gearbeitet, in Wien, in Warschau. Was glauben Sie, wie hat diese Art des Arbeitens auch sein Schreiben beeinflusst?
Naja, er war ein guter Beobachter, er hatte Kontakt zur Zeit, zu der Umgebung. Er hat wunderbare Porträts und Milieus beschrieben. Er hat ja jahrelang auch in Archiven gesessen, Amtsakten gelesen und rekonstruiert. Also er konnte beides. Und das hat sowohl dem Journalismus gut getan, aber auch seinen historischen Arbeiten, also der Rekonstruktion seiner Familiengeschichte. Oder wenn man so will, in gewisser Weise hat er ja auch Landeskunden des Österreichertums, sehr kritische Landeskunden geliefert.
Es klingt nach einer Person mit klaren Gedanken, die sich eben auch viel mit Erinnerungsarbeit auseinandergesetzt hat. Bleiben wir nochmal bei den Erinnerungen. Haben Sie noch eine besondere Erinnerung an Polak, die Sie teilen möchten?
Ja, ich hätte gerne mit ihm noch eine letzte Fahrt gemacht in die Ukraine. Und er war einer der allerersten, der sofort reagiert hat. Er wusste sofort, was da auf dem Spiel steht. Und eigentlich würde ich mir wünschen, oder hätte ich mir gewünscht, dass wir uns noch mal auf dem Markt in Lemberg getroffen hätten. Das ist jetzt leider mit ihm nicht mehr möglich. Aber das, was er gesagt hat dazu, das bleibt.
Die Erinnerung bleibt. Historiker Karl Schlögel hat hier bei Fazit an den Schriftsteller und an seinen Vertrauten Martin Pollack erinnert. Schutz in Form von Geborgenheit oder Sicherheit gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Und in einer global vernetzten Welt, die von Kriegen, dem Klimawandel oder Pandemien geprägt ist, bekommt das Thema natürlich eine noch größere Relevanz. Im Grassi-Museum für Völkerkunde Leipzig öffnet morgen ein neuer Ausstellungsbereich, der sich diesem Thema, dem Schutz, widmet. Und vor der Sendung habe ich mit Kunstkritiker Carsten Probst gesprochen. Er hat den Raum vorab schon gesehen und ich habe ihn gefragt, was in diesem Raum bei so einem ja doch recht abstrakten Thema wie Schutz eigentlich ausgestellt wird.
Ja, das sind zum einen Textilien aus dem Fejer-Tal im Südosten Marokkos. Es sind wirklich erstaunliche Objekte, Frau Oehlschlegel. Sie wurden von Frauen mit ganz reduzierten Zeichen mit Henna bemalt und haben dadurch eine Anmutung, die einen aus europäischer Sicht erstmal ganz spontan an abstrakte moderne Malereien denken lässt. Und die gibt es eben auch nur in dieser Region, so sagt es die Sammlerin Alette Korolnik, die diese Gewebe im Laufe von Jahrzehnten erforscht und gesammelt hat.
Der Schutz hat eine Dreifaltigkeit. Die eine ist, jede Familie und jedes Haus hat einen Djinn. Und du musst dich einfach an alle Regeln halten, die deine Mutter dir beibringt oder dein Vater dir beibringt. Und dann ist der Djinn immer gut gelaunt. Das zweite ist, alles, was sie malen auf ihren Geweben, sind Schutzzeichen. Ganz viele verschiedene. Und das dritte ist, was der Fki macht, also der Heiler, also das muslimisch-gläubige Element. Und in den Ecken sind so Punkte und diese Punkte sind die 99 Namen Allahs.
Ja, und Annette Korolnik hat die NutzerInnen dieser Textilien vor Ort auch immer wieder befragt, welche Art von praktischer Schutzanwendung diese Gewebe denn eigentlich haben. Und da ging es in den Antworten ganz häufig tatsächlich auch um aktuelle Fragen. Fragen des Umweltschutzes, also der Umgebung, des Klimas, Schutz vor Kriegen, vor Vertreibung, aber auch des Schutzes von Frauen, zum Beispiel gegen häusliche Gewalt. Oder auch um den Schutz in der Fremde, also etwa bei der Migration, wenn man über das Mittelmeer fährt und plötzlich in Europa ankommt und wie wird man dort aufgenommen. Also das Zweite, was hier auch noch ausgestellt sind, hat ebenfalls einen sehr aktuellen Bezug, stammt jetzt nicht aus der Sammlung Korolnik, wird dem aber sehr eng beigegliedert. Das sind traditionelle sogenannte Wischiwanka-Stickereien auf Blusen aus der Ukraine. Und die haben ebenfalls so in ihrer traditionellen Form, ja, Schutzfunktionen sind mit Schutzzeichen versehen durch den Krieg in der Ukraine eben mit einer ganz aktuellen Bedeutung.
Wie ist diese Sammlung Korolnik ins Museum gekommen nach Leipzig?
Da gibt es eigentlich zwei verschiedene Wege. Annette Korolnik, die eigentlich in der Schweiz lebt, hatte dem Musée du Quai Branly in Paris eigentlich schon eine Reihe dieser seltenen Gewebe geschenkt und sie hatte ursprünglich, wie sie sagt, auch vor, eine weitere Schenkung an Paris vorzunehmen, aber dann ergab sich eben der Kontakt zum Grassi-Museum, zu Leontine Meyer von Mensch, der kürzlich aus dem Amt geschiedenen Direktorin des Grassi-Museums. Die hatte sie angesprochen, ob man nicht eine Ausstellung zu diesem Thema und diesen Schutzfunktionen machen sollte. Und daraus ergab sich eben eine besondere Beziehung auch zu dem Haus, zu den Sammlungen des Museums. Und diese Sammlungen gehören ja zu den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden und Annette Korolnik hatte dazu einen ganz eigenen Gedanken.
Ich hatte eigentlich schon mit ihr besprochen, dass ich ihrem Museum diese Henna-Komplex gebe, hatte aber noch ein ganz eigenes politisches Anliegen. Ich wollte mit diesem multikulturellen, also das jüdisch-christlich-muslimisch-religiöse, was in diesen Stücken überall vorkommt, das habe ich ganz bewusst Dresden geschenkt, als ich gemerkt habe, was hier politisch abgeht.
Ja, und Annette Korolnik betont aber auch, dass sie die Gewebe während ihrer langen Forschung eben selbst nie gekauft hat. Denn das hätte die Forschung letztlich verfälscht. Ihr wären wahrscheinlich eigens angefertigte Stoffe angeboten, um sie dann auch wieder zu kaufen. Erst nachdem die Forschung abgeschlossen war, hat sie etwa 40 Stück erworben. Und die finden in Europa, gerade in den ethnologischen Museen, in der Fachschaft sozusagen, im Fachpublikum, allergrößtes Interesse.
Ja, ich habe die Frage gestellt, wie die Sammlung ins Museum gekommen ist, natürlich auch aus dem Grund, dass sich die ethnologischen Museen in Deutschland schon länger in einem Wandlungsprozess befinden. Die Restitution von Kulturgütern und eben auch die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Organisationsgeschichte spielt dabei eine große Rolle. Und im Grassi-Museum dauert dieser Prozess jetzt schon über 10 Jahre, fast 15 Jahre an. Da der neue Ausstellungsbereich auch aus dieser Beschäftigung entstanden ist, was sagen denn diese ausgestellten Objekte zum Thema Schutz über den allgemeinen Wandel in den ethnologischen Museen aus?
Ja, das ist sehr interessant, Frau Oehlschlegel. Also grundlegender Gedanke dieser Neubewertung von ethnologischen Sammlungen in Europa, eben auch in Leipzig als einem der größten ethnologischen Museen in Deutschland, ist ja immer diese Frage nach der Verantwortung der Museen für die Objekte und für die Kulturen, deren Zeugnisse sozusagen in die Sammlung Eingang gefunden haben. Da geht es ja häufig auch um Restitutionsfragen, um angemessene Übergaben und so weiter. Die Museen, die sich als Orte der Verantwortung und des Schutzes stehen, sind besonders aufgerufen, dem Thema einen sensiblen und immer wieder ja neu auszurichtenden Raum zu geben. Und diese Gewebe mit ihren Symbolen sind eigentlich nicht nur so interreligiöse, spezielle Phänomene, weil sie auch teilweise jüdisch, muslimisch, christliche Symbole miteinander vereinen, sondern sie formulieren in diesen vielen alltäglichen Anwendungen auch ganz globale Dringlichkeiten. Schutz ist sozusagen so ein verbindendes Element vom Fejertal bis in die Ukraine. Dadurch spannt quasi diese Präsentation so einen Bogen für diese ganz verschiedenen Schutzanliegen und eine Art gleichzeitig solidarische Verpflichtung der Museen mit diesen Ursprungskulturen und den Exponaten ja quasi sorgsam umzugehen und im Dialog umzugehen.
Ja, und man merkt eben auch bei diesem Aspekt der Aufgaben eines Museums, also dem Bewahren, dass da natürlich auch ganz viele Dinge beim Thema Schutz ineinander spielen, das Ausstellen, das Vermitteln, aber eben auch diese Verantwortung, die ein Museum hat. Was würden Sie denn jetzt sagen in diesem großen Veränderungsprozess? Ist Reinventing Grassi dann eine gelungene Intervention?
Ich würde sagen, grundsätzlich ja. Immer wenn Museen generell, auch speziell ethnologisch Museum, von Schutz sprechen, sind natürlich erstmal Zweifel angebracht. Das ist ja klar, aus dem 19. Jahrhundert erwächst immer diese Haltung, wir sind zuständig für diese Objekte, bei uns sind sie am besten aufgehoben, in den Ursprungsorten werden die gar nicht richtig gewürdigt und so weiter. Also alles hierher in unsere Depots. Aber dieser Gedanke wird in Leipzig genau umgekehrt. Dort werden diese Objekte zu einem, ja, Medium, kann man fast sagen. Sie sind ausgerichtet auf einen Dialog, auf ein besseres Verständnis dieser Kulturen, auch innerhalb Westeuropas oder innerhalb Europas. Und ich glaube, das gelingt mit dieser Neuordnung, Neuorientierung des Leipziger Museums exzellent seit vielen Jahren. Und da ist diese Ausstellung auch ein gutes Kapitel, ein gutes Beispiel dafür.
Carsten Probst über den neuen Ausstellungsabschnitt im Grassi-Museum für Völkerkunde in Leipzig zum Thema Schutz, der ab morgen dann täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden kann, außer an Montagen natürlich. Seit 18 Uhr ist das online, das digitale Talking Object Archive. Darin finden sich viele Objekte aus europäischen und afrikanischen Museen, die die Geschichte kolonialer Gewalt erzählen und die Kulturgeschichte mitgeprägt haben. Das Ziel des Forschungsprojekts? Ein digitales Archiv für dekoloniale Wissensproduktion zu schaffen. Und ich habe vor der Sendung mit Isabel Rabe gesprochen. Sie ist Initiatorin des Projekts und Teil des kuratorischen Teams, das aus Mitgliedern aus Kenia, dem Senegal und Deutschland besteht. Guten Abend, Frau Rabe.
Guten Abend.
Talking Objects Archive ist der Name dieser Plattform. Welche Geschichten erzählen uns diese Objekte?
Ja, also sie erzählen uns ganz unterschiedliche Geschichten und genau darum geht es uns auch bei Talking Objects, sozusagen die polyperspektivischen Erzählungen. Die Objekte sind für uns quasi Türöffner in so ein plurales Wissensuniversum rund um die Objekte.
Polyperspektivisch, können Sie das noch ein bisschen genauer ausdeuten, was das in Bezug auf diese Objekte heißt?
Das bedeutet, dass wir nicht nur aus einer europäischen Sicht, quasi mit dem europäischen Wissenskanon im Hintergrund auf Objekte schauen, denn der europäische Wissenskanon hat viele Leerstellen, schließt viele Perspektiven aus. Und uns geht es, wenn wir über polyperspektivische Erzählungen sprechen, eben auch um subjektives Wissen, um lokales Wissen, Spiritualität, Oral History, um künstlerische Wissensproduktion, Wissenssysteme in Musik etc. etc. Und all diese Wissenssysteme, diesen Reichtum gleichberechtigt nebeneinander zu betrachten und damit sich im Grunde auch ein bisschen von einem westlichen Wissensbegriff zu entfernen oder ihn zu erweitern, ist vielleicht die bessere Formulierung.
Ich habe das jetzt natürlich auch schon ausprobiert. Das Archiv ist schon ein paar Minuten online. Ich bin schon mit einem Amulett der Akamba aus Kenia in Kontakt gekommen. An einem Band hängt da so ein Schneckenhaus, andere spitze Objekte aus Pflanzenfasern. Ich habe von der Kunstwissenschaftlerin Sandra Karangwa gelernt, dass die Verwendung von diesem Amulett noch nicht ganz geklärt ist im historischen Kontext, aber dass es sehr wertvoll gewesen sein muss. Die Menschen haben es ja schließlich direkt auf der Haut getragen. Ja, und dann bin ich weitergeleitet worden und ab diesem Moment fand ich es richtig interessant, zu einem übergeordneten Themenkomplex der Heilung, Healing. Ist das dann das Ziel, dass man durch die Beschäftigung mit so einem Objekt aus dem Museum, wie man es eben kennt, auch auf andere philosophische Ebenen kommt?
Ja, genau. Das ist wunderbar zu hören. Genau das wünschen wir uns, sich so in einem positiven Sinne dann zu verlieren, beziehungsweise von einem Thema zum anderen zu kommen. Wir haben versucht, die Objekte und den ganzen Inhalt des Archivs in andere Ordnungssysteme zu schaffen, in nicht hegemoniale Ordnungssysteme, die präkoloniales Wissen, indigenes Wissen in den Mittelpunkt stellen. Also so Kategorien, die wir geschaffen haben, sind Erinnerung und Imagination, Wissensproduktion, Restitution, Unterthemen wie Archivpraxis, Natur, Afrofeminism oder eben auch Heilung. Und alleine durch diese Setzung dieser Thematik wird Wissen und die ganzen Objekte ganz anders geordnet, anders miteinander und eben auch mit dem Besucher der Website verbunden. Und das Amulett aus Schnecken Krankenhäusern, Grasfasern, ist zum Beispiel mit Heilung, aber auch mit dem Thema Natur verbunden. Also wenn man dann weiter klickt, kommt man vielleicht auch, je nachdem, wann man wie wo abbiegt, zu dem Thema indigenes Wissen und Pflanzenmedizin, kann dort dann einen Vortrag hören von Harriet Chebet-Ngoc, die sich mit botanischer Pflanzenmedizin befasst, oder Anguissum Mbabikoro, die eine Performance zu Healing gemacht hat.
Warum ist es überhaupt wichtig, sich kritisch oder auch überhaupt erstmal mit der Praxis von Wissensproduktion zu beschäftigen?
Vielleicht kann ich den senegalesischen Denker und Ökonom Felwine Sarr hier zitieren, das passt ganz gut. Er sagte, the Western Archive is exhausted. Also wir sind in einer Sackgasse angelangt und vielleicht finden wir Antworten und auch Zukünfte in anderen Wissenssystemen, in anderen Gesellschaften, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent. Also das Talking Objects Archive will natürlich auch ein Umdenken fördern und letztlich geht es uns auch um eine neue Ethik der Beziehung zwischen globalen Norden und globalen Süden, wie Benedikt Savoy das mal formulierte. Also was können wir eigentlich zusammen in dieser Welt für neue Zukunftsvisionen und Utopien entwerfen? Denn die sind dringend nötig.
Was erfordert die Dekolonialisierung von Wissensproduktion an Maßnahmen?
Ich denke, es sind Maßnahmen auf sehr vielen verschiedenen Ebenen nötig, aber natürlich vor allem in der Bildung, also wenn wir überlegen, was wir wissen, was kann Wissen heute sein und welches Wissen wurde zu lange missachtet, marginalisiert, ausgelöscht durch den Kolonialismus und wo liegen vielleicht Antworten, die wir jetzt auf heutige zeitgenössische Fragen brauchen.
Ich denke, diese Antworten werden sich auch erst mit der Zeit herausstellen oder sich vielleicht auch immer wieder verändern. Jetzt ist dieser Launch des Archivs natürlich ein sehr wichtiger Meilenstein, aber das noch lange kein Ende, denn das Archiv soll sich weiterentwickeln. Wie soll das passieren in Zukunft?
Das ganze Projekt ist im Grunde langfristig angelegt. Also wir haben ja 2020 begonnen mit dem künstlerischen Forschungsprojekt Talking Objects Lab, das von einem senegalesisch-kenianisch-deutschen Kuratorin-Team geleitet wurde und wird. Wir haben dann das Archiv umgesetzt mit African Digital Heritage in Nairobi, Visual Intelligence in Berlin und dem Musée Tudor Monod, haben mit all diesen tollen Museen zusammengearbeitet, Museum Angewandte Kunst, das Grassi-Museum, das Museum für Völkerkunde Grassi in Leipzig, Museum Angewandte Kunst, Museum Europäische Kulturen in Berlin, also nicht nur ethnologische Museen, und sehr, sehr viele Veranstaltungen, Workshops, Artist Residencies auf dem Kontinent, auf dem afrikanischen Kontinent und in Europa umgesetzt. Immer mit dem Ziel, dass sich sozusagen eine Frage nach der anderen, ein Thema nach dem anderen organisch entwickelt. Und so wird es auch in Zukunft sein. Also wir werden weitermachen mit der künstlerischen Forschung. Und das Archiv ist jetzt online. Und das Schöne an digitalen Archiven ist ja auch, dass sie stetig wachsen, überarbeitet, korrigiert, ergänzt werden können. Und in unserem nächsten Schritt ist deshalb die Idee, jetzt Partizipation zu fördern, auf Open Calls an KünstlerInnen, an WissenschaftlerInnen, auch an junge Menschen, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, rauszugeben und um noch mehr Content zu bitten und das Archiv lebendig zu halten.
Das sagt die Initiatorin des Projekts Isabel Rabe hier im Deutschlandfunk Kultur. Es geht also weiter mit diesem lebendigen Archiv. Und Sie können auch von überall aus auf dieses Archiv kostenlos zugreifen im Netz unter der Adresse talkingobjectsarchive.org.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Thomas Jedicke.
Das oberste Gericht der USA hat das angedrohte Verbot der Videoplattform TikTok für rechtens erklärt. Bis spätestens Sonntag muss der chinesische Mutterkonzern ByteDance das US-Geschäft von TikTok verkaufen. Andernfalls tritt das Verbot in Kraft, was die Verbannung der App aus den US-App-Stores bedeuten würde. Die Regierung des scheidenden demokratischen Präsidenten Biden hat signalisiert, dass sie nichts unternehmen werde, um das Verbot umzusetzen. Am Montag wird der Republikaner Trump sein Amt antreten. Dieser hat angekündigt, in naher Zukunft eine Entscheidung über TikTok zu treffen. Die Plattform wird in den USA nach eigenen Angaben von 170 Millionen Menschen genutzt. Kritiker warnen, dass sich die chinesische Regierung Zugang zu Daten von US-Nutzern verschaffen und die öffentliche Meinung durch Kampagnen auf der Plattform beeinflussen könnte. In Österreich sorgt eine Landeshymne für Streit. Denn dort wollen die Parteien FPÖ und die ÖVP, die sich noch in Koalitionsverhandlungen für eine künftige Regierung befinden, die steirische Landeshymne in die Landesverfassung aufnehmen. Die Kritik daran ist laut der Zeitung Der Standard eine Textpassage. Vom Dachstein bis zum Fluss Save reiche das Steirerland, heißt es dort sinngemäß in der ersten Strophe. Die Save liegt allerdings heute in Slowenien. Und darum sieht Slowenien den Vorstoß als Provokation. Auch die Grünen im steirischen Grenzgebiet lehnen die Idee ab. Sie warnen, die gute Nachbarschaft zu Slowenien und jahrzehntelange Zusammenarbeit könnten darunter leiden. Seit 1929 ist das 1844 komponierte sogenannte Dachsteinlied die steirische Landeshymne. Damals gehörte auch der Fluss Save zum österreichischen Staatsgebiet. Bei Ausgrabungen in der antiken römischen Stadt Pompeji haben Archäologen ein großes Thermalbad in einem Privathaus freigelegt. Laut der Ausgrabungsbehörde gibt es dort drei unterschiedlich temperierte Baderäume und Becken und einen abgeschlossenen Bankettsaal für bis zu 30 Gäste. Dessen schwarze Wände seien mit Szenen aus der griechischen Mythologie dekoriert. Hier speisten die Gäste nach dem Bad. Laut Behörde handelt es sich um das größte freigelegte Bad in Pompeji. Pompeji wurde im Jahr 79 nach Christus bei einem Ausbruch des nahegelegenen Vulkans Vesuv verschüttet, durch die Vulkanasche aber ungewöhnlich gut konserviert. Seit 1997 gehören die archäologischen Überreste der Stadt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die britische Schauspielerin Joan Plowright ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Sie wurde im Verlauf ihrer jahrzehntelangen Karriere mit dem US-Theaterpreis Tony ausgezeichnet und mit zwei Golden Globes. 1991 war sie für einen Oscar nominiert, für ihre Rolle in dem Film »Verzauberter April«. Joan Plowright war eine der renommiertesten britischen Theater- und Filmschauspielerinnen und die Witwe von Laurence Olivier. Im Jahr 2004 wurde ihr von Königin Elisabeth der Titel Dame verliehen.
Ein Roman als Theaterstück zu inszenieren, das ist eine durchaus schwierige Aufgabe. Es soll ja nicht einfach nur eine reine Nacherzählung auf der Bühne stattfinden. Atmosphären, Bilder, Stimmung, all das braucht es auf eine andere, neue Art fürs Theater. In den letzten Jahren wird das immer häufiger mit aktuellen Romanvorlagen versucht. So auch heute Abend in Oberhausen mit Svenja Leibers Generationenroman Casimira. Es geht um den Bernsteinabbau in Ostschlesien und ein vergessenes Massaker der SS. Unser Kritiker Stefan Keim ist gerade aus der Premiere gekommen. Hallo.
Hallo.
Wer ist Casimira?
Casimira ist zumindest zu Beginn eine junge Frau, fangen an in den 1870er Jahren, die keine Familie hat. Sie heiratet einen jungen Mann, der unglaublich begabt ist im Bernsteinschnitzen. Und dieser junge Mann entdeckt, dass Bernstein im Boden an Land ist. Und dann gibt es eine kleine Diskussion mit Casimira, die auf keinen ein Kind kriegen will, da merkt man schon ein sehr eigener Charakter für diese Zeit, ob es wirklich gut ist, diese Erde aufzureißen und Bernstein abzubauen. Hören wir mal.
Es ist der Erde auch lieb. Sie will gebären.
Will sie das? Gebären so wie die Frauen? Kennt sich das Hähnchen da aus, ja?
Ist ein Forscher.
Ich spuck auf Forscher.
Katz.
Nix Katz und brauch keine Küche. Ich will nicht weg. Man gehört wohin.
Man gehört wohin, sie bleibt dann auch in dieser Grube, obwohl sie die erst gar nicht will, wird es ihrs und sie kriegt ein Kind. Und damit, das Ganze geht ja über 5 Generationen hinweg und behandelt wirklich eine Menge Themen. Derjenige, der diese Bernsteingrube nun erschließt, heißt Hirschberg und ist ein jüdischer Unternehmer. Und seine Frau Henriette, die formuliert auch schon, wir sind immer noch im 19. Jahrhundert, den Antisemitismus der Zeit.
Im Grunde sind wir für sie das Salz in der Suppe. Bis zu einem bestimmten Maß scheinen wir ihnen das Leben schmackhafter und interessanter zu machen, entfalten wir gewissermaßen das Aroma. Überschreiten wir dieses Maß, scheinen wir ihnen etwas zu versalzen und dann werden sie uns ausspeien wollen, da bin ich sicher. So war es schon immer.
Und dann geht es weiter über zwei Weltkriege, über ein grauenhaftes Massaker, vor allen Dingen an Frauen aus einem Konzentrationslager, der letzten Massenhinrichtung im Zweiten Weltkrieg im Januar 1945. Aber es geht dann durchaus noch weiter bis in die Gegenwart, fast in die Gegenwart, bis ins Jahr 2012.
Ja, das sind natürlich sehr viele thematische Aspekte. Wir haben diesen dunklen Teil der Geschichte, aber auch die Titelheldin, die da ja um, wie ich das raushöre, Selbstbestimmung ringt. Wir haben diesen goldenen Bernstein und eine große Zeitspanne, ja, in der dieser Stoff spielt. Welche Bilder findet das Regie-Team denn für diese vielfältigen Aspekte auf der Bühne?
Ein wirklich großartiges Bühnenbild. Viel Platz. Die Schauspielerinnen und Schauspieler müssen sich auch einfach bewegen können. Es sind so kleine Glitzer, ein kleiner Glitzervorhang, der das an den Seiten und hinten abtrennt. Und vor allen Dingen in der Mitte ein riesengroßer abgestürzter Trumm. Das sieht erstmal aus wie so ein Kronleuchter, der runtergeknallt ist. Aber wenn es dann immer mehr auch um den Bergbau geht, habe ich immer mehr Assoziationen gehabt. Das ist erst ein großer Bohrer, das ist so eine Art Maschine, es wird zum Haus, man kann darin rumklettern. Im zweiten Teil wird es dann hochgezogen und dann ist es wieder ein Kronleuchter. Ich finde, da ist der Bühnen- und Kostümbildnerin Anike Sedello wirklich was gelungen. Denn das ist ein Bühnenbild, das sehr viel erzählt, das aber auch extrem wandlungsfähig ist, immer wieder neu bespielt werden kann.
Und sind dann die Schauspielerinnen und Schauspieler auch so wandlungsfähig in dieser Geschichte über verschiedene Generationen?
Mit Einschränkungen. Also Anke von Ferreck in der Hauptrolle als Casimira ist großartig. Ansonsten ist das Ensemble auch durchaus zum Teil sehr gut, zum Teil nicht ganz so. Ich habe den Eindruck, was die Regisseurin Christin Tuschow hier wollte, ist zu anknüpfen an die großen Ensemble-Erzählungen von Literatur, von Romanen, wie sie zum Beispiel Johann Simons oder Ivo van Hove gemacht haben, als sie noch in den Niederlanden ihre Theatergruppen hatten. So sehr ausdifferenziert. Und das gelingt hier bei den Frauen sehr gut. Bei den Männern gibt es auch einige Klischeefiguren, aber wahrscheinlich kann man gar nicht anders, wenn man diese unfassbar inhaltsreiche Geschichte erzählen will. Und das wollen sie. Sie tun es in 3,5 Stunden wirklich komplett.
Ja, inhaltsreich ist das Stichwort. Ich habe nochmal nachgesehen. Svenja Leibers Romanvorlage hat 336 Seiten. Das ist ja im Vergleich zu anderen großen Generation- oder Familienromanen fast schon wenig, wenn ich an 100 Jahre Einsamkeit oder, was weiß ich, Bücher von Ken Follett denke. Trotzdem hat der Abend, wie Sie sagen, jetzt 3,5 Stunden gedauert. Ein ganz schöner Klopper. Wurde dieser Stoff von Regisseurin Christin Tuschow dann auch ordentlich eingedampft?
Ja, eingedampft ging ja gar nicht anders, sonst säßen wir mit Sicherheit noch drin. Aber es sind, glaube ich, ein bisschen sehr viele Stränge. Und das ist, glaube ich, so ein Grundproblem, das ich gerade immer wieder bei Literaturbearbeitungen sehe, die eben diese unglaublich komplexen quasi Universen oder Familiengeschichten haben. Ich glaube wirklich, so schlimm das vielleicht für einen Theaterkritiker klingt, sowas ist in einer 10-teiligen Miniserie auf Netflix, wie ja jetzt bei 100 Jahre Einsamkeit gerade gemacht worden ist, deutlich besser aufgehoben, weil man irgendwann zwischendurch aus der Kurve fliegt. Und es springt ja auch die Zeit. Also man hat immer wieder die Rückblenden, die sind chronologisch, aber es geht immer wieder ins Jahr 2012. Und ich glaube, wer ohne das Buch vorher gelesen zu haben, jetzt noch weiß, wer eigentlich wohin gehört und wer jetzt wessen Urenkel ist und so weiter am Schluss, also der hat meine Hochachtung. Ich hätte es ohne Lesen des Romans nicht gewusst.
Okay, aber geht's jetzt nicht gerade, auch wenn man schon einen Romanstoff auf die Theaterbühne bringt, eben auch darum, dass man nicht eben nur nacherzählt, sondern vielleicht sogar Bezüge ins Hier und Jetzt aufstellt. So klingt das ja ein bisschen.
Ja, also die Bezüge gibt es auf jeden Fall einfach durch das wirklich nach vorne stellen, auch der Frauengeschichten. Es gibt auch einen Aufsatz im Programmheft, der in Richtung Her Story, also nicht History, Geschichte, his männlich, sondern Her Story geht. Also das ist auf jeden Fall eine hochinteressante Sache, eben die Geschichte, die ja sonst in der normalen Geschichtsschreibung immer von Männern dominiert wird oder in der herkömmlichen Geschichtsschreibung jetzt vor allen Dingen auch über Frauenbiografien zu erzählen. Und es ist ja eine wirklich große Leidensgeschichte, also viele Vergewaltigungen, Vergewaltigungen, aber auch und Kriege natürlich, aber auch Liebe. Also diese Casimira probiert auch eine lesbische Liebe und das in der Anfangszeit des 20. Jahrhunderts oder es ist, glaube ich, sogar noch 19. Jahrhundert. Sehen Sie, da verliere ich auch schon ein bisschen die Zuordnung. Aber diese lesbische Liebesgeschichte ist auch ein Zentrum des Stückes.
Haben Sie dann aus diesem Theaterabend was aus der Vergangenheit, was hier und jetzt mitgenommen?
Ja, auf jeden Fall, weil es ist ja eine Gegend, und das ist natürlich das Verdienst des Buches, es ist ja eine Gegend Ostpreußen, wo man sehr selten eigentlich hinguckt, auch in geschichtlichen Dokumentationen. Also insofern, das ist aber, wie gesagt, schon eigentlich eher die Leistung des Buches. Also ich habe mir beim Lesen schon gedacht, ist das wirklich geeignet, um es aufs Theater zu bringen? Ich würde immer noch behaupten, eigentlich nicht. Eigentlich ist das Lesen besser, aber ich muss zugestehen, dass Christian Tuschow, ihr Team und das Theater Oberhausen da eine große Leistung vollbracht haben, es überhaupt in diesen 3,5 manchmal sehr anstrengenden, aber auch oft faszinierenden Stunden überhaupt hinzukriegen.
Na, und das nächste Mal überzeugen kann man sich schon am Freitag, den 24. Januar im Theater in Oberhausen. Dann gibt's Casimira wieder. Vielen Dank, Stefan Keim, für die Eindrücke aus der Premiere.
Gerne und einen schönen Abend.
Ich liebe es, wenn die Menge jubelt, dass es in meinen Ohren trubelt. Dieses kurze Gedicht hat Donald Trump geschrieben, als er ungefähr 7 Jahre alt war. Damals ging es natürlich noch nicht um Politik, sondern um Baseball. Und dieser bezeichnende Satz stammt aus einer Dokumentation über Donald Trump, die jetzt in der ARD-Mediathek gestartet ist. Donald Trump, Schicksalsjahre eines Präsidenten, 3 Teile gibt's online zu sehen und die Fernsehfassung gibt's dann am Montag nächster Woche um 20.15 Uhr nach der Tagesschau ganz klassisch im Fernsehen zu sehen, an dem Tag, an dem Donald Trump zum 47. Präsidenten der USA vereidigt wird. Heute Abend habe ich mit Ilka aus der Mark gesprochen. Sie ist Teil des Redaktionsteams. Hallo.
Hallo.
Im ersten Abschnitt der Doku geht es vor allem eben auch um Trumps Leben vor der politischen Karriere. Daher kommt auch dieses Gedicht, das er zum Thema Baseball geschrieben hat. Welche Verhaltensmuster ziehen sich bis heute durch in Trumps Leben?
Ja, also wir haben uns den Lebensweg von Donald Trump von Anfang an angeschaut und wir haben festgestellt, die Killer-Mentalität, die ist ihm eigentlich in die Wiege gelegt worden. Also er hatte recht gefühlskalte, strenge Eltern. Die haben ihn im Alter von 13 Jahren auf eine Militärakademie geschickt, wo Gewalt und Schikanen an der Tagesordnung waren. Und er hat dort schon gelernt, ich muss mich durchsetzen. Und danach ist er in die Fußstapfen seines Vaters als Immobilienmogul getreten, hat Karriere als Geschäftsmann gemacht, hat seine Erfolge stets sehr lautstark verkündet, weil seinem Vater das auch gefiel. Die Fakten haben bei genauem Hinsehen nicht immer so gestimmt. Und dann hat er sich auch noch neu erfunden als Frontmann einer TV-Reality-Show, wo er sehr berühmt mit wurde in Amerika und auch sehr viel Geld verdient hat. Er wurde dann zu einer popkulturellen Marke. Und all diese Faktoren mehr sein Selbstbewusstsein immer mehr und pushten auch sein unruhiges und ständiges Bedürfnis nach noch mehr Anerkennung und noch mehr Bestätigung. Und es hat ihm dann alles irgendwann nicht mehr gereicht und dann wollte er auch noch Präsident werden. Also es ist eigentlich wie so ein roter Faden, der sich durch sein Leben zieht. Er wollte immer mehr, immer berühmter, immer bekannter, immer mächtiger werden.
Sind mit den Schicksalsjahren dann auch seine Jugendjahre gemeint in dieser Dokumentation?
Genau, also wir erzählen in Folge 1 seine Kindheit, Jugendjahre und seine Jahre als Geschäftsmann, als er in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist. Deswegen heißt die Folge auch Moneymaker. Folge zählt dann von seiner ersten Präsidentschaft und die dritte Folge beginnt mit dieser ganzen Prozesslawine, also vorher noch mit dem Sturm aufs Kapitol, dann mit der Prozesslawine und man fragt sich natürlich, wie hat er es geschafft, trotz dieser Fehltritte dann trotzdem nochmal Präsident zu werden?
Was haben Sie da für Antworten gefunden auf die Frage in der Doku?
Es ist, glaube ich, diese Gewinnermentalität, die ihn zu einem Stehaufmännchen macht, was niemals aufgeben möchte. Deswegen hat er, denke ich, einfach weitergemacht, weil er auch nicht verlieren möchte. Er sah ja nach dieser Prozessphase aus wie ein Loser und das wollte er, glaube ich, so nicht stehen lassen. Das ist jetzt so meine Interpretation, die aber sehr nahe liegt. Und es ist natürlich auch so, dass er einen großen Teil der amerikanischen Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt nochmal angesprochen hat. Es gibt viele, die das mögen, dass er so direkt ist. Das hat, glaube ich, auch einen Teil seines Erfolgs ausgemacht.
Es gibt sozusagen die große Kritik, aber auch die, die ihm zujubeln. Wie haben Sie denn in diesem Zuge auch die Protagonistinnen und Protagonisten für Ihre Dokumentation ausgewählt?
Also wir haben darauf geachtet, eine ausgewogene Mischung zu nehmen. Wir wollten nicht nur Kritiker haben, sondern haben zum Beispiel auch einen Trump-Vertrauten ausgesucht, haben Journalisten befragt, haben auch Bandy Lee, eine Psychiaterin im Film, die zusammen mit 27 anderen Kollegen ein Buch geschrieben haben mit dem Titel »Wie gefährlich ist Trump?« Also da haben sie wirklich psychologisch ihn betrachtet, aus Profisicht. Das wurde auch kritisiert, weil natürlich das eine Ferndiagnose ist. Dennoch finde ich die Statements von Bandy Lee in unserer Doku sehr aufschlussreich und naheliegend. Wir haben unter anderem mit John Bolton gesprochen, der war nationaler Sicherheitsberater, als Trump Präsident war. Er hat direkt mit ihm zusammengearbeitet und plaudert in der Doku aus dem Nähkistchen, was er für Erfahrungen gemacht hat in der direkten Zusammenarbeit. Das ist sehr spannend.
Also auch eine Art psychologische Persönlichkeitsstudie, diese Dokumentation oder zumindest ein Versuch. Was glauben Sie, durch diese Eigenschaften Trumps, die Sie da jetzt auch herausgearbeitet haben, was wird uns in seiner zweiten Amtszeit erwarten?
Anders als in seiner ersten Präsidentschaft wird Trump, glaube ich, in seiner zweiten Amtszeit nur von Loyalisten umgeben sein. Und diejenigen, die ihn herausfordern, die ihn kritisieren, werden höchstwahrscheinlich fallen gelassen. Und Trumps Vision von einer starken Führung, die seiner Meinung nach in seiner ersten Amtszeit ja vereitelt wurde, die kann er diesmal, denke ich, besser ausleben, hat er größere Chancen, seine nationalistische Agenda auch wirklich umzusetzen. Das wäre meine oder unsere Prognose.
Trump, Schicksalsjahre eines Präsidenten. Die Dokumentation ist jetzt zu sehen in der ARD-Mediathek. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, nehmen Sie Ihr Schicksal selbst in die Hand, beziehungsweise etwas drastischer geht's heute in der Kulturpresseschau los. Arno Orzesek hat in die Feuilletons von morgen geschaut.
Hereinspaziert, Motherfucker, betitelt die Süddeutsche Zeitung die Besprechung der Autobiografie von David Goggins, Ex-Navy SEAL, Klimmzugweltmeister, Motivationsredner. Das Buch heißt Can't Hurt Me, beherrsche deinen Geist und erreiche jedes Ziel. Und wird, wie Bernhard Heckler lästert, das Zeitalter der Psychotherapien auf einen Schlag beenden. Laut Goggins kann nämlich jeder seine Schwächen überwinden, so wie er selbst, als er einmal ohne Vorbereitung 160 Kilometer gelaufen ist. Resultat? Mein Rücken war immer noch mit Scheiße beschmiert, an meinen Oberschenkeln klebten Blut und Urin. 7 meiner 10 Zehennägeln baumelten nur noch lose an toten Hautlappen. Allerdings gesteht Goggins im Rückblick, ich hatte nicht viel Spaß, am Glücklichsein habe ich mich kaum je betrunken. Besser wurde es erst, als er herausfand, dass er seinen verkürzten Hüftbeuger fleißig dehnen muss, also tat er es. Ich dehnte mich an diesem Tag 2 Stunden lang. Am zweiten Tag dehnte ich mich ganze 6 Stunden lang. Es dauerte nicht lange, bis ich über den Tag verteilt mehr als 12 Stunden in irgendwelche Dehnübungen verrenkt war. Ja, das ist alles sehr unterhaltsam, doch am Ende wird der SZ-Autor Heckler politisch ernst. Ob Donald Trump sich regelmäßig stretcht, ist nicht bekannt. Uns allen wird ein wenig Flexibilität in der kommenden Zeit jedenfalls nicht schaden, auch diskursiv. Denn aus der Sportmedizin weiß man, Dehnen beugt Verletzungen vor. Rigorose Idealisten dürften diese, wenn auch ironische Aufforderung zur Flexibilität im Umgang mit Trumps Präsidentschaft entsetzen. Immerhin gleicht schon das offizielle Porträt des neuen Präsidenten einem Polizeifoto von seiner früheren Verhaftung, wie der Berliner Tagesspiegel weiß. Eine Attitüde, sicher, meint Christiane Meixner. Wer es mit der Aufnahme von Hugh Grant vergleicht, der 1995 in Los Angeles wegen unsittlichen Verhaltens festgenommen wurde, sieht sofort den Unterschied. Grant wirkt wie der große Junge, der beim Kirschenklauen erwischt wurde, peinlich berührt und leicht linkisch. Donald Trump dagegen greift an, er strahlt Gefahr aus und steht so in der Tradition der Most Wanted Men. Die nächste Amtszeit wird so gemein wie House of Cards. Das dürfte kaum übertrieben sein, wenn man der Frankfurter Allgemeinen Zeitung folgt. Eva Lapido signalisiert aus London, Blutsbrüderschaft ade, Trump wird Großbritannien wieder abblitzen lassen. Und sie hebt die Rolle von Trumps reichstem Unterstützer hervor. Ohne dass der zukünftige Präsident eingeschritten wäre, steigerte sich sein Vertrauter Elon Musk auf der Plattform X in eine Art Hassrausch gegen den ehemals engsten Verbündeten der USA.
Er bezeichnete den britischen Premierminister als bösartig, eine Ministerin als Hexe und ließ seine 212 Millionen Follower darüber abstimmen, ob Amerika das britische Volk von seiner tyrannischen Regierung befreien soll. Die Mehrheit war dafür. Vor diesem Hintergrund warnt die Tageszeitung, das Zeitalter des digitalen Faschismus, das Musk als Galionsfigur anführt, wurde gerade erst eröffnet. Trump und Musk mag ein Zacken aus der Krone fallen, aber tatsächlich sind ihnen weniger Artikel gewidmet als dem Filmregisseur David Lynch, der am Mittwoch gestorben ist. In der FAZ widerspricht Dietmar Dart der umlaufenden Vorstellung, Lynch sei dem absurden, abwegigen, befremdlichen ergeben gewesen, quasi als eine Art Dreieinigkeit aus Franz Kafka, Salvador Dali und Helge Schneider. Beklagt habe Lynch dieses Image jedoch nie, denn er hatte ja zu tun. Womit? Damit, Filme, Fernsehserien und undefinierbares freies Szenen-Origami zu erzeugen. Lauter Sachen, die man in Worten nicht nacherzählen kann, ohne das wegzulassen, was sie von anderem Zeug unterscheidet. Wer unter Verstehen versteht, dass man etwas aus Bild, Ton und Bewegung Gemachtes in Text übersetzt, geht hier leer aus. Unterdessen zitiert Philipp Bowermann in der SZ David Lynch mit den Worten: Wir sollten richtig viel Spaß haben. Wie kleine Hunde, die mit dem Schwanz wedeln. Es sollte eigentlich ein tolles Leben sein. Eigentlich sollte es fantastisch sein. Was das Wochenende angeht, empfehlen wir Ihnen, streichen Sie Lynchs Konjunktive. Haben Sie so viel Spaß wie kleine Hunde, die mit dem Schwanz wedeln. Die SZ titelt übrigens Depressiv? Lass gut sein.
Das war die Kulturpresseschau mit Arno Orzesek hier bei Fazit in der Kultur vom Tage.